Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Sie könnte zum prägenden Element des Jahres 2020 werden. Die Mensch-Tier-Beziehung, wenn man berücksichtigt, dass das Coronavirus auf einem Wildtiermarkt über eine Fledermaus auf den Homo sapiens gekommen ist. Oder wenn man an die Bilder aus den Fleischfabriken in Gütersloh denkt, wo das Virus sich besonders schnell ausgebreitet hat. Eine Studie der Stiftung Bündnis Mensch und Tier nimmt allerdings eine andere, wesentlich angenehmere Mensch-Tier-Beziehung in den Fokus. Die zwischen Menschen und ihren Haustieren. Kommen Haustierhalter besser durch die Krise, wurde da während des Lockdowns in diesem Frühjahr gefragt. Nun liegen die Ergebnisse der Studie vor. Eva-Maria Götz hat sie sich angesehen und berichtet, wie sich das Verhältnis von Frauchen und Herrchen zu ihren Vierbeinern während der Krise verändert hat. Wo Hunde Menschen in psychischen Krisen unterstützt haben, aber auch, wie sich das veränderte menschliche Bewegungsverhalten auf Tiere im Zoo oder in freier Wildbahn ausgewirkt hat.
Egal, ob es regnet oder stürmt, eine Hitzewelle uns im Griff hält oder eine Pandemie, Bearded Collie Oscar fordert sein Recht. Er muss raus. Und ich mit. Auch in diesem Frühjahr, als alle, auch Herrchen oder Frauchen, eigentlich zu Hause in ihren eigenen vier Wänden bleiben sollten.
Die normalen Anteile in meinem Leben sind geblieben, weil das Tier ja sowieso weiterhin ritualmäßig versorgt werden muss.
Beschreibt Dr. Carola Otterstedt diese Situation. Sie ist Verhaltensforscherin und Vorstand der gemeinnützigen Stiftung Bündnis Mensch und Tier. Diese Stiftung fördert die interdisziplinäre Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung in der Gesellschaft, arbeitet dabei mit universitären Forschungsinstituten zusammen und fragte bereits im Zeitraum von März bis Mai gleich selber nach.
Ich bin über den großen Mailverteiler der Stiftung Bündnis Mensch und Tier gegangen und habe aufgerufen, wer sich an dieser Studie beteiligen mag. Das sollten nicht automatisch nur Tierhalter sein, aber es war natürlich überwiegend Tierhalter.
92 Tier- und Nicht-Tierhalter nahmen an der Befragung teil, die vor allem eines herausfinden wollte.
Wie haben die Menschen vor der Corona-Krise mit ihrem Tier gelebt? Und was hat sich jetzt in dieser Krise, in der akuten Situation für sie geändert?
Das Ergebnis: Für Tierhalter hat sich wenig geändert. Bei allen wirtschaftlichen Verlusten oder psychischen Ängsten, die die Tierhalter ebenso plagten wie die Menschen ohne Tiere, kamen die Haustierhalter augenscheinlich besser durch die Krise. Denn es zeigte sich, so Carola Otterstedt, dass
die Alltagsstruktur, die durch die Versorgung von Tieren entsteht, für sie ein ganz wichtiges Gerüst war, um selbst nicht immer nur fokussiert zu sein auf mögliche Auswirkungen der Krise, zum Beispiel wirtschaftliche Existenzängste, sondern sich auch darauf zu fokussieren, dass das Leben gut ist.
Morgens aufstehen, Gassi gehen, Nahrung bereitstellen, den Vogelkäfig oder das Aquarium säubern. Tierhaltung macht Arbeit, die nicht aufgeschoben werden kann und Sinn macht. Und das wiederum strukturiert den Alltag und stärkt das Selbstwertgefühl.
In der Krise sind wir gefordert, neue Strukturen aufzubauen, weil die Krise das von uns verlangt. Aber neben diesen Themen der Krise brauche ich auch andere Themen, die mich interessieren, die mir ein gutes Gefühl geben, die mich auch herausfordern. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Und auch während der Kontaktsperre, als viele Menschen nicht einmal die eigenen Angehörigen besuchen konnten, um Ältere oder Risikopatienten nicht zu gefährden, konnte ein Tier über das Alleinsein hinwegtrösten. Ein wenig zumindest.
Es hat eine Teilnehmerin gesagt, ich konnte mit jemandem sprechen. Und zwar nicht nur digital oder per Telefon oder wie auch immer, sondern unmittelbar. Die analoge Beziehung ist was ganz Wesentliches.
Die Corona-Zeit trägt dazu bei, dass natürlich viele, viele Menschen mit depressiven Geschichten psychiatrische Behandlung benötigen. Ja, die vereinsamen zum Teil, die haben Existenzängste. Die Klienten, die bei uns in der Klinik waren während der Corona-Zeit, die hat es natürlich auch besonders hart getroffen.
Berichtet Katrin Wachholz, Krankenschwester in der Psychiatrie und Fachkraft für tiergestützte Interventionen. Gemeinsam mit der schokobraunen Labradorhündin Milka ist sie für den praktischen Teil eines Forschungsprojektes der TU Dresden und der Alice-Salomon-Hochschule Berlin zuständig. Das untersucht, welche Effekte die Arbeit mit Hunden auf Jugendliche in therapeutischen Wohngruppen hat.
Da geht es halt darum, die Gruppe zu stärken und das Selbstbewusstsein zu stärken, Handlungsabläufe strukturieren zu können, den anderen auch mal ausreden lassen zu können. Die Jugendlichen, die in diesen therapeutischen Wohngemeinschaften leben, also die haben ein ganz, ganz großes seelisches Päckchen zu tragen, wo natürlich der Hund auch ein Brückenbauer sein kann, auch zum Beispiel zu den Betreuern, dass man einfach wieder besser rankommt an die Jugendlichen.
Im Kontakt mit dem unvoreingenommenen, spontan und emotional reagierenden Tier kommen bei den Jugendlichen längst verschüttete Ressourcen wieder zum Vorschein.
Es ist ja niemand nur ganz krank oder nur ganz gesund. Also wir haben ja alle beide Anteile immer in uns. Ja? Und wenn jetzt jemand psychisch sehr belastet ist und daraus sich eine Depression entwickelt, dann sind die krankhaften Eigenschaften erstmal im Vordergrund. Das heißt aber nicht, dass die gesunden Eigenschaften weg sind. Und mit dem Hund oder mit dem Tier holen wir diese Ressourcen wieder vor und machen die wieder sichtbar. Das führt natürlich wiederum dazu, dass der Mensch wieder mehr Hoffnung schöpft, mehr Selbstbewusstsein schöpft, wieder ein bisschen mehr an sich glaubt und auch wieder mal merkt, hey, da gibt's ja noch was, worüber ich mich freuen kann.
Während des Lockdowns war Katrin Wachholz nicht in einer Jugendgruppe, dafür umso häufiger in der Psychiatrie, wo Milka auch sehr erwartet und gebraucht wurde.
Diese beschränkten Besuche, dann durfte man sich ja auch nicht umarmen. Und da gab es einige Patienten, Patientinnen, die das sehr, sehr genossen haben, dann mit Milka mal eine halbe Stunde irgendwie in einem Körperkontakt zu sein und irgendwie mal wieder Nähe zu spüren.
Mit jedem Tier geht das nicht. Therapiehunde wie Milka bekommen eine entsprechende Ausbildung. Und auch zu Hause setzt der positive Effekt nur dann ein, wenn die Beziehung zum Tier eine Vertrauensbasis hat. Carola Otterstedt.
Ich hole mir jetzt mal ein, zwei Meerschweinchen aus dem Zoohandel und dann habe ich ja was zu Hause, falls die Krise weitergeht. So einfach funktioniert es nicht. Also es funktioniert dann, wenn ich eine Beziehung aufnehme zu dem Tier und diese Beziehung auch lebe.
Dass manche Tiere während des Lockdowns auch ganz froh waren, mal nicht im Mittelpunkt des menschlichen Interesses zu stehen, berichtet Christine Kurle, Pressesprecherin des Frankfurter Zoos.
Ablegen ist für Giraffen ja ein Risiko, denn bis sie erstmal auf den Beinen sind und flüchten können, das dauert ja ein bisschen. Das heißt, man sieht Giraffen nur liegen, wenn sie sich sehr sicher fühlen. Und eine unserer Giraffen hat sehr, sehr viel gelegen plötzlich. In den verrücktesten yogaartigen Posen. Also das war schon manchmal, denkt man so, ach du lieber Himmel, wie hat die sich denn verrenkt? Aber das war halt die Entspannung.
Wie Tiere in der freien Wildbahn auf das veränderte Bewegungsverhalten der Menschen reagiert haben, versucht nun eine internationale Forschergruppe herauszufinden, indem sie die GPS-Daten der Tiere dahingehend auswertet. In Deutschland wird diese Arbeit unter anderem von Thomas Müller koordiniert. Er ist Professor am Frankfurter Senckenberg Biodiversity and Climate Research Center.
Wie viel Zeit verbringen Tiere in der Nähe von menschlich genutzten Gebieten? Wie oft tun sie das? Tun sie das tagsüber oder nachts? Bei vielen Säugetieren ist das ja so, gerade in Bereichen, die von Menschen viel genutzt sind, dass die da sehr nachtaktiv sind, ändert sich das zum Beispiel. Werden zum Beispiel einige dieser Tiere auf einmal gesehen, nicht weil sie da sonst nicht vorkommen, sondern weil sie jetzt tagsüber auch sich zeigen?
Antworten auf diese Fragen können möglicherweise Erkenntnisse liefern, wie Mensch und Tier in der gemeinsamen Umwelt rücksichtsvoller zusammenleben können.
Die Hoffnung ist, dass man Empfehlungen geben kann, welche Störungsintensitäten für welche Arten noch verträgbar sind und wo es eventuell Schwellenwerte gibt, sodass man besser dosiert ein Management machen kann, auch welche Arten ab welcher Störungsintensität tatsächlich eine starke Verhaltensänderung zeigen und für welche Arten vielleicht gewisse Störungsintensitäten noch zumutbar sind.